ist Donnerstag, wir haben den 22. Dezember und heute starten wir, wie angekündigt, eine neue Sendereihe hier bei Radio Del Sol. Und das ist die Kunststunde mit Bernd Fischer. Und den möchte ich jetzt zunächst einmal ganz herzlich bei mir im Studio begrüßen. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Guten Tag.
Bernd, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses neue Format beginnen dürfen. Du bist von unserer Weihnachtsrunde abgesehen in diesem Jahr 2011 zweimal bei mir im Studio gewesen. Da haben wir uns zweimal über Ausstellungen unterhalten. Wenn ich mich recht erinnere, ging es einmal um den Jack Rutherford und einmal um die Maren Wellendorf. Und ich fand beide Sendungen und vor allen Dingen die Informationen, die du zu den Ausstellungen gegeben hast, sehr interessant. So dass ich auf die Idee kam, Mensch, das wäre doch eigentlich schön, wenn man Kunstbegriffe, Kunstepochen und auch Künstler unseren Zuhörern ein bisschen näher bringen könnte. Und dann warst du glücklicherweise auch damit einverstanden, dass du eben bereit bist, ein solches Format zu erarbeiten. Und wir wollen jetzt regelmäßig uns hier ein bisschen über Kunst unterhalten, über Künstler und, so wie ich jetzt eben sagte, auch über Begriffe aus der Kunstwelt, über Kunstepochen. Und wir wollen auch eingehen auf aktuelle Ausstellungen, die hier in unserem Bereich stattfinden. Und ich bin mal sehr gespannt, Bernd, was du dir für die erste Sendung hast einfallen lassen.
Ja, buenas tardes, liebe Hörerinnen und Hörer oder besser, liebe Kunstfreunde. Peter hat ja eben schon vorgestellt, wie das Programm ungefähr aussehen soll. Und für mich bedeutet das jetzt, eine Stunde füllen zu müssen mit Kunstfragen oder Hinweisen, die Sie interessieren könnten. Und eine Stunde ist natürlich sehr lang. Noch viel länger für jemanden, der sich wie ich mit dem Medium Radio eigentlich nicht auskennt. Ich war bis jetzt ja zwar dreimal hier, aber selbst so eine Sendung zu gestalten ist natürlich etwas ganz anderes. So, und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Wenn der Volksmund sagt, Kunst kommt von Können, und setzen wir mal voraus, das stimmt, dann haben wir ein Problem. Nämlich, wie spricht man über Kunst, die man nicht sehen kann? Oder wie erklärt man ein Bild, das man nicht vor Augen hat? Ich habe mir das natürlich überlegt und dann aber festgestellt, dass das Problem vielleicht gar nicht zu groß ist. Mir fiel da eine Ausstellung nicht gemalter Bilder ein, die man einst in München konzipiert hatte. Oder vielleicht war es auch in Berlin, genau erinnere ich mich nicht. Egal, es war jedenfalls kein Witz, das war ernst gemeint. Man wollte leere Rahmen aufhängen und die Besucher sollten sich dann ihre eigenen Bilder vorstellen. Natürlich auch darüber diskutieren. Und das Reizvolle daran, wahrscheinlich hätte es nur Meisterwerke gegeben. Ich weiß leider nicht mehr, ob die Ausstellung zustande kam, aber gewundert hätte es mich nicht. Bestimmt hätte es auch Käufer für die Bilder gegeben. Schließlich gibt es kaum einen Markt auf Erden, der so absurd ist wie der Kunstmarkt. Vielleicht doch einen, nämlich den Finanzmarkt. Aber mit dem werden wir uns an dieser Stelle kaum beschäftigen. Mit dem Kunstmarkt hingegen schon. Wir werden noch öfter mal darauf zu sprechen kommen.
Da möchte ich mal ganz kurz einhaken, Bernd. In einer unserer Sendungen hatten wir auch darüber gesprochen, dass du über viele Jahre eine Galerie gehabt in Deutschland, in Worpswede. Wenn jetzt zu dir ein Künstler gekommen wäre mit der Idee, Bilder auszustellen, die gar nicht gemalt sind, sondern einfach nur leere Rahmen aufzuhängen, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie du als Galerist reagiert hättest?
Ja, ich hoffe mit Humor. Ich hätte diese Ausstellung wahrscheinlich nicht gemacht, aber es hat natürlich etwas zu tun mit der mit der Schwierigkeit, Kunst heutzutage zu definieren. Und ich denke mal, das Ganze war auch als eine Art Happening gedacht. Und ein Happening ist immer kann eine sehr lustige Sache sein, bloß für eine Galerie, die etwas verkaufen möchte und also auf einen verkaufsoffenen Sonntag angewiesen ist, wäre das ein bisschen schwierig gewesen.
Du hast ja eben gesagt, wir wollen uns hier mit dem Kunstmarkt beschäftigen und du hast dich in Vorbereitung auf diese Sendung auch mit einigen Räumlichkeiten beschäftigt, in denen Kunst hier ausgestellt wird.
Ja, richtig. Vélez Málaga verfügt ja, was viele deutsche Residenten gar nicht wissen, über eine sehr lebhafte Kunstszene. Und es wird auch in meinen Augen vergleichlich viel für diese getan. Immerhin stellt die Stadt ja dauerhaft 4 Ausstellungsräume zur Verfügung. Da haben wir einmal den sehr schön in der Altstadt gelegenen Palacio Beniel, der ohnehin auch ohne Ausstellung immer mal ein Besuch wert ist, der innen also über einen sehr schönen Patio verfügt. Dann haben wir den Sala de las Carmelitas im Rathaus von Vélez. Zunächst als Kunstraum vielleicht gar nicht so erkennbar, aber wenn man das Rathaus betritt, kommt man vorne durch einen Raum, der schöne, ausgeleuchtete Wände hat, wo sehr oft Ausstellungen stattfinden. Dann haben wir den Sala de Exposición San Francisco im altehrwürdigen Convento, auch in der Altstadt gelegen, und zwar zwischen Markthalle und dem Palacio Beniel auf der rechten Seite. Das ist ein Gebäude, das restauriert worden ist und vor allen Dingen auch innen instand gesetzt worden ist und wo wirklich sehr sehenswerte Ausstellungen hängen, auch von Künstlern, die national bekannt sind. Und dann gibt es noch den Sala Cipriano Maldonado im Rathaus von Torre del Mar. Das ist auch ein Raum, der eigentlich jedem Künstler, der sich bewirbt, sofern Zeit ist, zur Verfügung gestellt wird. Also, die Stadt tut eigentlich viel für die Kunst. Jedenfalls war es bisher so. Ich habe auch gehört, dass es dort einige Änderungen geben kann oder soll. Und es bleibt abzuwarten, wie die neu gewählte Gemeindevertretung sich den Fragen von Kultur oder besser Kulturförderung demnächst stellen wird.
Tja, wir hoffen einfach mal, dass wer immer auch gerade in der Gemeindeverwaltung sitzen sollte, dass die verantwortlichen Menschen, die dort das Sagen haben, sich immer offen zeigen für Kultur und insbesondere auch für Kulturförderung. Wir machen eine klitzekleine Pause, sind gleich zurück. Das ist mittlerweile mittendrin in unserer neuen regelmäßigen Sendereihe, nämlich in der Kunststunde mit Bernd Fischer. Und womit beginnt eine Ausstellung? Natürlich mit einer Ausstellungseröffnung. Und für eine Ausstellungseröffnung, Bernd, gibt es ja auch ein Fachwort.
Ja, dieses Fachwort heißt Vernissage und vielleicht haben Sie, liebe Hörer, auch schon mal eine Vernissage besucht in Deutschland und hier in Andalusien. Und das läuft etwas anders ab und vielleicht waren Sie ja auch ein bisschen befremdet, genauso wie ich. Vielleicht klären wir erst einmal, was ist eigentlich eine Vernissage und woher kommt dieser Begriff? Ursprünglich war es so, dass die Künstler die auszustellenden Bilder in der Galerie firnisten. Später machten das auch oft Angestellte der Galerie. Das heißt, die Bilder wurden dann mit einer glänzenden oder matten, farblosen Ölschicht bestrichen. Damit wurde die Arbeit endgültig abgeschlossen, da ein Weitermalen hinterher faktisch unmöglich war. Das ist nicht ganz unwichtig. Ich habe oft Ausstellungen gehabt, wo ich dann dem Künstler doch noch den Pinsel aus der Hand nehmen musste, weil er meinte, eine halbe Stunde vor Ausstellungseröffnung müsse man noch dringend irgendetwas an einem Bild ändern. Wie gesagt, mit dem Firnissen dieser Arbeit ist das eben nicht möglich. Also war dieser Firniss primär ein Oberflächenschutz. Aber er hat auch einen Nachteil, nämlich er verändert die Farben erheblich. So, und Künstler hatten sich deshalb auf die Wirkung ihrer Farben nach dem Firnissen einzustellen. Das ist heute natürlich auch noch so. Im Laufe der Zeit entstand allerdings der Brauch dieses Firnissen, das der förmlichen Ausstellungseröffnung voranging, mit einer Feier im Kreis von Freunden und Auftraggebern zu würdigen. Und später verschwanden diese Unterschiede und aus der Vernissage wurde eine Ausstellungseröffnung. Also eigentlich aus einem handwerklichen Akt wurde mehr ein gesellschaftliches Event. Ich habe in Deutschland etliche Vernissagen ausgerichtet oder ihnen beigewohnt und der Ablauf ist im Allgemeinen immer gleich. Der Galerist begrüßt die Gäste, dankt den Besuchern für ihr Kommen und hält anschließend eine kurze Rede, um den Künstler und das Werk vorzustellen. Manchmal überlässt er es auch einem bekannten Kunstkritiker, einem kundigen Journalisten oder einem Kunstprofessor, diese Rede zu halten. Dann dauert sie meist etwas länger und kostet Geld. Anschließend gibt es ein kurzes Musikprogramm, meistens zeitgenössische Musik, also nicht unbedingt schön anzuhören. Oft mit nur einem Streichinstrument oder auch zweien. Das kommt dann immer auf den Preis an, den diese Darstellung kostet. Und billiger, habe ich festgestellt, sind da schon der Ausdruckstanz oder ein Klangschalenlied. Und dann wird die Ausstellung offiziell eröffnet. Der Künstler erhält in der Regel einen Blumenstrauß und er bedankt sich dann artig. Und die Besucher sind gehalten, sich die Bilder in Ruhe anzuschauen und dem Künstler Fragen zu stellen. Dann wird das Buffet freigegeben oder es werden Canapés gereicht und natürlich Sekt und wahlweise auch Orangensaft. Das Ganze ist also ein gesellschaftliches Event mit pünktlichem Beginn. Man trifft Freunde und Bekannte, man hat sich vielleicht herausgeputzt, gut angezogen und anfangs herrscht eine leicht feierliche Stimmung, merkwürdigerweise. Und dann wird es meist ausgelassener. Von den Bildern sieht man oft zu wenig, wegen des Gedränges. Meist ist ein zweiter Besuch erforderlich, wenn man das Werk genauer ansehen will oder etwas kaufen möchte. So, anders ist es hier in Andalusien. Da habe ich einen anderen Ablauf kennengelernt. Und das sieht man schon an der Einladungskarte. Oft steht da drauf ab 20 Uhr. Das heißt, man kann auch später kommen oder sehr viel später. Das macht nichts, denn es wird meist keine Rede gehalten. Und die Begrüßung erfolgt sozusagen Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Dann mit Küsschen links und rechts und nicht unbedingt mit Umarmung und Schulterklopfen. Eine Vernissage hier hat nichts Offizielles oder Feierliches. Man trifft sich halt und ist gut drauf. Keine Rede, keine Musik, keinen Blumenstrauß für den Künstler. Dafür aber viele Fotos und Videos. Alles und jeder muss irgendwie digital festgehalten werden. Eine halbe Stunde später schon stehen die Fotoalben im Netz. Das ist nicht übertrieben, das habe ich selbst festgestellt. Also der mit dem, ganze Gruppen von Bekannten und Unbekannten nebeneinander. Hauptsache, es sind viele. Man kann sagen, hier ist die Regel, je mehr Fotos, desto erfolgreicher die Vernissage. Ich habe oft als Besucher bei einer Ausstellungseröffnung versucht herauszufinden, wer eigentlich der Künstler ist. Meist musste ich jemanden fragen, der dann auf jemanden zeigte. Oder ich musste warten, bis der Bürgermeister fotografiert wurde. Der Künstler war dann meist derjenige, der hinter ihm stand. Bis vor kurzem wurden in Veles bei einer Ausstellungseröffnung durch das Kulturamt immer so Kleinigkeiten, Nüsse oder Kava gereicht. Und die wurden bezahlt vom Ayuntamiento. Und bei der letzten offiziellen Ausstellung, der ich beigewohnt habe, immerhin mit Preisvergabe, da gab es nichts mehr zu essen. Aber es wurden drei Reden gehalten. Man kann also sagen, es gibt Fortschritte, sofern sie nichts kosten.
Tja, und wir haben es mitbekommen, es gibt Unterschiede zwischen einer Ausstellungseröffnung in Deutschland oder hier in Spanien, in Andalusien. Du hast gesagt, Bernd, du hast viele Vernissagen ausgerichtet. Wer bestimmt denn eigentlich den Ablauf einer Vernissage? Ist das der Galerist oder ist das der Künstler?
Das ist der Geldbeutel. Es ist eigentlich der Galerist natürlich. Und ich habe immer versucht, möglichst dem Künstler gerecht zu werden. Das heißt also, wenn ein Künstler von auswärts kam ich kannte nur seine Bilder und seine Biografie weniger. Dann habe ich mich lange mit ihm unterhalten darüber. Und bei diesen Künstlern habe ich auch oft die Ausstellungsrede selbst gehalten oder ausgearbeitet. Es gibt aber natürlich auch einige Künstler, die dann auch bekannter sind und die das eigentlich auch erwarten. Nicht, dass dort eine, ja, man kann nicht sagen Laudatio, aber eine fundierte Rede gehalten wird. Und hinzu kommen natürlich, das sind dann Künstler, von denen ich auch gerne Bilder, weil sie teurer war, verkauft hätte. Man muss schließlich auch leben. Und es ist ein Fakt, wenn ein Künstler bekannt ist und man hat auch noch einen prominenten Redner dazu, dann kommen mehr Besucher und die Verkäufe steigen. Das heißt also, bei einem Künstler mehr aus der zweiten Reihe oder der erstmalig ausstellt, habe ich selbst die Reden gehalten. Bei bekannten Künstlern habe ich immer versucht, jemanden von außen dazu zu holen, der auch einen Namen hat.
Aber man kann schon davon ausgehen, dass bei einer Vernissage der Künstler, die Künstlerin selbst auch immer anwesend ist.
In der Regel ja. Ich habe es nur zweimal erlebt, dass ein Künstler nicht kommen konnte. Das hing aber damit zu tun, dass der eine Künstler in Bulgarien lebte. das wäre ein bisschen sehr weit gewesen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch was du zuvor gesagt hast. Denn wenn man zu einer Vernissage geht, und das tue ich auch ab und zu, kriegt man manches Mal von der Kunst gar nicht so viel mit, weil es sind halt so viele Leute da. Mhm. Und bei vielen hat man auch den Eindruck, es ist wichtiger gesehen und gesehen zu werden, als sich wirklich mit dem Künstler und mit der Kunst auseinanderzusetzen. So, dass es dann wirklich manches Mal angebracht ist, noch ein zweites Mal in aller Ruhe hinzugehen und sich dann wirklich die Bilder oder Skulpturen oder was immer dort ausgestellt ist anzusehen. Nichtsdestotrotz, Bernd, ist die Vernissage immer auch der beste Verkaufstag einer Ausstellung?
Das ist sehr unterschiedlich. Hier in Spanien habe ich gehört, ja. Was während der Vernissage nicht über die Theke geht, wenn wir so wollen, bleibt meistens auch hängen oder wird nicht verkauft. In Deutschland lief es völlig anders. Ich habe sehr selten was auf der Vernissage direkt verkauft, aber in der nachfolgenden Zeit dann mehr. Und ich habe auch oft Kunden gehabt, die nach einem halben Jahr erst kamen und fragten, haben Sie noch das Bild oder können Sie dieses Bild noch besorgen? Ich würde sogar behaupten, dass ich 60% aller Umsätze lange nach Ausstellungsende getätigt habe und vielleicht 30% während der Ausstellung und maximal 10% am Vernissagetag.
Und bevor wir gleich wieder eine kurze Unterbrechung machen, möchte ich dich noch auf einen anderen Begriff ansprechen, weil auf den wurde ich vor ein paar Wochen aufmerksam, als eine Freundin von mir ausgestellt hat in Nerja. Die hat nämlich nicht nur eine Vernissage gemacht, sondern die hat auch eine Finissage gemacht. Hat es sowas bei dir auch gegeben, also sozusagen einen Ausstellungsabschluss?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß, dass es heutzutage üblich ist oder sehr oft gemacht wird, eine Vernissage zu veranstalten. Ich selbst habe es nicht gemacht. Das hatte natürlich damit zu tun, dass die Galerie in Worpswede war und es bestimmte Tage waren, die stark frequentiert waren. Und das war vornehmlich der Sonntag. So, deswegen kam es zeitlich manchmal gar nicht so hin und dann eine Finissage zu machen an einem Donnerstag oder so, das wäre unsinnig gewesen.
Und wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung, sind in wenigen Augenblicken zurück. Radio Das Soll auf der 107.9 und ebenso weltweit zu empfangen mittels des Internets und der Adresse www.radiodelsol.es. Und wir haben heute die erste Sendung, die Premiere unserer Kunststunde mit Bernd Fischer. Und Bernd, du kommst jetzt auf einen auf einen Malwettbewerb zu sprechen, der in Vélez Málaga immer ausgeschrieben wird.
Ja, und zwar jedes Jahr. Und im Jahre 2011 war das dritte Mal, dass Vélez Málaga den Concurso de Pintura Contemporánea, also einen Malwettbewerb für zeitgenössische Malerei, ausrichtet. Und dieser Wettbewerb wird national ausgeschrieben. Das heißt, es gibt kein vorgegebenes Thema, es gibt keine Stilvorgabe, dass es nur abstrakte Bilder sein dürfen oder ähnliches. Und die Künstler müssen nur das Maß von 100 mal 100 Zentimeter einhalten. Also ist das quasi ein Wettbewerb für quadratische Bilder. Und ich habe bis heute den Grund dieser Vorgabe nicht verstanden. Ich kann nur vermuten, dass es mit den Räumlichkeiten des Ausstellungshauses zu tun hat. Der Palacio Beniel bietet im ersten Stock und den Aufgängen Platz für ca. 20 Bilder, sofern sie die Maße 100 x 100 cm erfüllen. Vielleicht fürchte man, dass es sonst an den Wänden hässliche Lücken gibt oder sich die Bilder überschneiden, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich es doch ehrenhaft, dass Vélez diesen Wettbewerb ausrichtet und einen Katalog druckt, der ja auch einiges kostet, und einen ersten und zweiten Preis vergibt. Immerhin 5.000 Euro für den ersten Gewinner und 3.000 Euro für den zweiten. Das ist nicht eben wenig für einen klammen Stadtkämmerer. Also, warum gibt es diesen Wettbewerb? Normalerweise dienen regionale Kunstwettbewerbe dazu, junge, noch unbekannte Künstler zu unterstützen und ihnen Ausstellungsmöglichkeiten zu geben. Es geht meist um Künstler aus der Region. Im letzten Jahr gewann jedoch ein Maler aus Madrid den ersten Preis. Und in diesem Jahr erhielt ein jüngerer Maler aus Lissabon den ersten Preis und ein älterer Holländer den zweiten. Man kann also festhalten, weder das Alter noch die Herkunft spielten eine Rolle für die Vergabe. Das ist ja löblich. Denn die Anerkennung von Kunst sollte nicht von der Herkunft des Künstlers oder seinem Alter abhängen. Soweit ich der spanischen Sprache mächtig bin, habe ich verstanden, dass Vélez sich mit Hilfe des Wettbewerbs eine Kunstsammlung aufbauen möchte. Und die prämierten Bilder verbleiben im Besitz der Stadt und sollen mal Bausteine dieser Sammlung werden. Ich halte das auch für eine feine Sache, eine städtische Kunstsammlung, also zeitgenössische Kunst für alle. Aber wer entscheidet, welches Werk dort seinen Platz findet? Das heißt, eine Jury trifft die Auswahl, aber wer gehört zu dieser Jury und welchen Kriterien folgt sie? Das bleibt im Dunkeln und bleibt mir eigentlich auch verborgen. Wenn ich mir die ausgestellten Bilder ansehe, dann beschleicht mich auch so ein Unwohlsein. Ich bin mir nicht sicher, ob der Schattenriss einer Palme, so weiß auf, schwarz auf weißem Grund, von hohem künstlerischen Wert ist und der nächsten Generation bewahrt werden muss. Ich zweifle auch daran, dass ein Bild, das nach einem sehr guten Foto gemalt ist, aber eigentlich genauso leblos wie dieses, besser ist und nicht doch besser ein Foto geblieben wäre. Man kann natürlich über Bilder streiten bis zum Abwinken und das möchte ich nicht. Ich möchte aber schon wissen, wer über die Auswahl bestimmt. Und ich möchte eine Begründung bei der Preisverleihung erfahren. Und ich möchte raten, doch vielleicht neben der hochoffiziellen Preisauswahl auch das Publikum zu befragen und zum Beispiel einen Publikumspreis einzuführen. Die Höhe dieses Preises muss ja die Kosten des eingesparten Cover nicht überschreiten. Bei manchen Wettbewerben in Deutschland wurde solch ein Publikumspreis mit Publikumsvotum eingerichtet. Und ich war immer erstaunt, wie sachkundig diese Voten doch meist ausfielen. Zu einem solchen Wettbewerb gehen meist Kunstinteressierte und deren Geschmack ist oft differenziert und ausgeprägt. Es gewinnt also nicht automatisch immer das Bild mit dem lieben, niedlichen Kind oder das Stillleben mit Rosen oder der nicht totzukriegende Torero. Natürlich, das kann passieren, muss aber nicht. Ja, im Palacio Beniel findet dieser Wettbewerb statt, der jetzt zu Ende ist. Doch kommen wir noch kurz zu einer Ausstellung, die zurzeit gerade läuft, im Sala de las Carmelitas. Das ist, wie gesagt, dieser Ausstellungsraum im Rathaus von Vélez Málaga. Und der Künstler, der dort ausstellt, heißt Alberto Tarsicio und stammt von hier. Es ist ein Kind der Asakia sozusagen. Das ist ein Künstler, der ist noch jung, Anfang 30 und gilt als hoffnungsvolles Talent. Sein Talent kann ich bestätigen. Als ich vor ein oder zwei Jahren eine Ausstellung von ihm in Torre del Mar besucht habe, da war ich drauf und dran, ein Bild zu erwerben. Eigentlich tut es mir bis heute weh, dass ich es nicht gemacht habe. Keine Zeit, kein Geld, also die üblichen Ausreden. Aber ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe von ihm sehr schöne Frauenporträts gesehen und viele Akte, die er gemalt hat. Und eines der Stilmittel, derer er sich bediente, war das Verlaufen von Farben um die zentralen Positionen des Bildes. Also zum Beispiel das Gesicht von einem Mädchen, anmutig, klar, fast klassisch, auch durchaus in klassischer Pose, während der Rest des Bildes drumherum sich auflöst und zerfließt. Diese Werke sind oft mit starken Rottönen gemalt. Eigentlich ziemlich mutig, aber auch erotisch. Zumindest ungewöhnlich, wenn auch manchmal mit dem Hang zur Masche. Dennoch, mir gefielen etliche seiner Bilder und deshalb bin ich auch von der jetzigen Ausstellung in Vélez, ja, man kann sagen, etwas enttäuscht. Drei Bilder fand ich dort sehr ausdrucksstark, allesamt wieder Porträts junger Frauen, sind richtige Eye-Catcher im besten Sinne. Dann gab es dann noch Stadtansichten, einmal Granada, dann von Malaga und von Kopenhagen. Aber die waren weder von der Ausführung noch von Licht oder Farben, konnten mich das vom Hocker reißen. Irgendwo hatte ich das alles schon mal besser gesehen. Und dann gab es dann noch so ein Sammelsurium von Stillleben und maritimen Themen. Ich fand das ein bisschen schade, weil ich weiß, er kann mehr. Und so bei einem Schriftsteller würde man sagen, er hat eine Schreibhemmung. Und das ist ein doch gefährlicher Moment. Die meisten fangen dann an, das ewig selbe zu variieren. Andere sehen einen Ausweg darin, sich auf Klassisches zu besinnen und flüchten dann in Antike und somit fremde Themen. Also Themen, die für sie neu sind, für viele andere aber nicht. Also nochmal den Minotaurus. Oder sie setzen auf Exotisches und malen dann plötzlich Indianer in Kanus oder Giraffen in der Savanne. Man muss sich dann eigentlich fragen, was berührt mich wirklich, wenn ich ein Bild male? Warum will ich das eigentlich malen? Ist es das Thema? Sind es die Farben? Ist es das Licht oder so? Und man sollte sich fragen, was kann ich am besten? Also, wie setze ich dieses Beste ein, um das zu machen, was mich berührt? Bei Tasizio stelle ich fest, er kann etwas und zwar sehr gut, aber ich habe den Eindruck, er weiß im Moment nicht, wofür. Das ist jetzt sehr subjektiv und deshalb denke ich, machen Sie sich ruhig ein eigenes Bild. Die Ausstellung im Sala de las Carmelitas im Rathaus von Veles läuft noch bis zum 9. Januar. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr, also nur vormittags. Dann soll es noch bis zum 10. Januar eine Gemeinschaftsausstellung geben im Sala Cipriano Maldonado im Rathaus von Torre del Mar. Dort stellt eine Gruppe aus, die heißt Collectiva Sociate und die Ausstellung trägt den Titel Primeros Pasos, also erste Schritte. Ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen und kann deshalb nichts sagen dazu. Ich hoffe nur, der Titel bezieht sich nicht auf den Erfahrungshorizont der Ausstellenden mit Malerei.
Bernd, ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Tasizio zurückkommen. Über seine Ausstellung hast du ja eben ein bisschen reflektiert und ich habe so deinen Worten entnommen, ein junger Mann, der durchaus Talent hat, der dich auch durchaus schon mal überzeugt hat, aber der auch so ein bisschen stehen geblieben scheint. Was braucht er? Braucht er so ein bisschen Inspiration von außen? Wird die von innen wiederkommen, auch so aus deinen Erfahrungen mit anderen Künstlern, die du begegnet bist? Oder muss dir mal einer beiseite nehmen und ein bisschen ins Gewissen reden?
Das kann man von außen schlecht machen. Also ich denke mal, das ist immer ein Findungsprozess von dem Künstler selbst. Ich habe nach dieser Ausstellung mir auch seine Website angeguckt und dachte, dort werde ich fündig. Aber es war wieder etwas anderes. Das heißt, der Künstler, er schwankt im Moment. Und ich hoffe nur, dass es ihm nicht so geht wie einem anderen, doch ziemlich bekannten deutschen Künstler, der ausgesprochen gut war und irgendwo nachher auf so eine esoterische Schiene geriet, weil man ihn dafür gelobt hatte. Er hatte also zwei Bilder, die das so ein bisschen hatten. So, und er meinte, er müsse jetzt also auf diese Schiene aufspringen. Ich denke mal, der Künstler selbst und vor allen Dingen auch die Besucher, wenn sie vor einem Bild stehen, dann merken sie einfach vom Gefühl her, von der Assoziation her, spricht mich das an. So. Also ich lasse jetzt mal alle die Besucher weg, die immer nur das Handwerkliche bewundern. Oh, das ist toll gemalt, wie ein Foto oder so etwas. Das lasse ich mal weg. Sondern nur, was berührt einen irgendwo emotional? Welche Assoziation löst ein Bild aus? Und da war das bei Tasizio eindeutig, für mich jedenfalls, die Darstellung von Frauen und Frauengesichtern. Also ich habe noch nie ein erotischeres Gesicht gesehen als auf ein Bild von ihm. Und dann ärgern mich einfach solche Arbeiten, die ja nicht dilettantisch sind. Sie sind zwar gut, aber sie sind eigentlich leblos.
Aber wir haben von dir auch gehört, der Tasizio ist noch relativ jung.
Ja,
Anfang
sicher,
30 hast du gesagt.
Sicher,
also der kann
sicher
die Kurve durchaus noch wieder
ja
kriegen.
Aber ich, wie gesagt, als Ausländer kann es ihm kaum sagen. Seine Freunde werden es ihm nicht sagen. Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der Maler ist in Veles. Und er fragte mich, wie findest du denn die Ausstellung? Ich sage, na ja, ich sage so einiges ganz gut, anderes nicht. Und dann sagt er, ja, das ist ja immer so. Und dann ging es weiter. So, das heißt also, die setzen sich natürlich auch nicht so sehr damit auseinander. Ich denke, der Künstler selbst muss es irgendwann merken.
Und wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung. Wir haben 15.33 Uhr. Radio Dessol auf der 107.9 mit einer Premierensendung heute, nämlich mit der Kunststunde. Leute, da bieten wir also eine Kunststunde an und da müssen wir dann vielleicht wirklich einmal ein bisschen hinterfragen, was Kunst denn eigentlich ist und ob man diesen Begriff überhaupt erklären kann. Der Mike Krüger hat ja mal eine CD auf den Markt gebracht mit dem Titel Ist das Kunst oder kann das weg? Bernd, kann man Kunst überhaupt erklären? Definitionen, denke ich, gibt es ganz sicher dafür.
Also Kunst kann nicht weg, das zum einen. Ja, was ist eigentlich Kunst? Also eine allgemeingültige Definition gibt es nicht. Aber sicher ist, dass jede Definition des Begriffs abhängig ist von der Zeit, in der sie geäußert wird. Oder auch den Personen, die sie äußern und den Absichten, den Lebensumständen oder man kann sagen dem Zeitgeist. Die jüngste Definition, die ich vor kurzem im Spiegel gelesen habe, stammt von Ai Weiwei, dem chinesischen Dissidenten, der von Seiten der Regierung zurzeit drangsaliert und unter Hausarrest gestellt wird oder mit Prozessen überzogen wird. Er sagt dort, ich zitiere mal, meine Definition von Kunst ist immer dieselbe geblieben. Kunst ist für mich freie Meinungsäußerung, eine neue Art zu kommunizieren. Es geht nicht darum, in Museen auszustellen, Dinge an die Wand zu hängen. Kunst sollte in den Herzen der Menschen leben. Und normale Leute sollten sie genauso verstehen können wie jeder andere. Kunst ist keine Angelegenheit für Eliten. Im Übrigen lassen sich Kunst und Politik nicht voneinander trennen, nirgendwo. Schon allein die Absicht, beides voneinander trennen zu wollen, ist politisch. Aber ich kenne durchaus schamlose Leute, die grundlegende Werte aufgegeben haben. Wenn ich diese Art von Kunst sehe, schäme ich mich. In China wird Kunst oft als Dekoration behandelt. Es sieht aus wie Kunst, es verkauft sich wie Kunst, aber tatsächlich handelt es sich um ein Stück Scheiße. Das klingt in seiner Offenheit sehr radikal. Kunst ist politisch. Kunst ist keine Dekoration. Kunst ist Kommunikation. Kunst ist nicht für Eliten. Ai Weiwei steht somit in einer Reihe mit vielen anderen Künstlern, zum Beispiel mit Diego Rivera oder Osvaldo Guillasamin oder Pablo Neruda, dem Schriftsteller. Ich erwähne sie nur deshalb, weil wir in einer der nächsten Sendungen auf die beiden Erstgenannten zu sprechen kommen werden. Heute soll es aber um eine andere und vermutlich um die umstrittenste Form der Kunst gehen, wenn es denn überhaupt eine ist, um die sogenannte Graffiti, um die Spraybilder an Hauswänden. Stellen Sie sich vor, eine weiße Hauswand, neu gestrichen, ich auf dem Weg zum Bäcker, als ich das dunkelblaue Gebilde am frühen Morgen entdeckte. Fuck you, stand neben der Eingangstür. Groß und blau. Fuck you, mit Ausrufungszeichen. Etwas schief, der nächtliche Sprayer konnte wohl keine Linie einhalten, aber gut lesbar mit hellblauem Rand. Da ich die englische Sprache einigermaßen gut beherrschte, wusste ich, was gemeint war, aber nicht wer. Da war so früh am Morgen nur ich auf der Straße, niemand sonst. Sollte ich mich angesprochen fühlen? Ich würde sagen, eine Kommunikation kam durch das Werk nicht zustande. Nach Ai Weiwei also keine Kunst. Bestimmt war es auch keine Dekoration, also doch Kunst. Und für eine Elite war das Gebilde sicherlich nicht gedacht, was auch für Kunst spricht. Gab es eine politische Aussage? Hätte dieses Gebilde an einer Bankfassade geprangt unter Umständen? An meiner Hauswand definitiv nicht. Die Diagnose Vandalismus, keine Kunst, war für mich, glaube ich, bei aller Abwägung richtig. In der Folge war eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung doch wohl auch eher gegeben als eine Anerkennung auf dem Kunstmarkt. Wie heißt es in einem Buch von Markus Chan? Ich zitiere mal: Die Akzeptanz und Definition von Graffiti ist unterschiedlich ausgeprägt. Werden Graffiti in der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere die nicht genehmigten Graffiti, meist als Form des Vandalismus betrachtet, werden sie von anderer Seite auch als Form der Kunst anerkannt. Nun, der betriebene Aufwand und die Kosten, die im Zusammenhang mit der Entfernung und Vorbeugung von illegal angebrachten Graffiti entstehen, sind relativ hoch. In Deutschland werden zur Beseitigung dieser illegalen Graffiti pro Jahr ca. 500 Millionen Euro ausgegeben, die zur Hälfte auf private Eigentümer entfallen, also auf Leute wie Sie und ich. Gemeinhin und mal guten Willen vorausgesetzt, sieht man Graffiti als Kunst vom Rande der Gesellschaft, die es Schlechtergestellten erlaubt, in der ihr eigenen Ausdrucksform auf soziale Probleme aufmerksam zu machen. Gegen diese These spricht, dass die Sprayflaschen und die Markenkleidung, die für die Szenenzugehörigkeit unabdingbar ist, ziemlich viel kosten. Man kann sagen, die Grenze von Vandalismus und Kunst liegt vielleicht also auch zwischen Legalität und Illegalität.
Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich irgendwann schon mal darüber geärgert haben, dass irgendwo eine Hauswand wieder besprayt ist. Aber ich glaube, Bernd, wir können auch sagen, es gibt auch wirklich einige Sprayer, die sind unheimlich fantasievoll und die machen wirklich ganz tolle Gebilde, ohne jetzt schon wieder das Wort und den Begriff der Kunst benutzen zu wollen. Aber da gibt es wirklich auch schon ganz außergewöhnliche Talente.
Ja, das gibt es sicherlich. Und man kann sagen, dass einigen Sprayern auch der Sprung gelungen ist, dass sie also heutzutage mit ihren Spraybildern durchaus ganz legal Geld verdienen können. Das hat auch oft so einen Schub an Kreativität hineingebracht. Und die Werke werden dann sehr professionell und damit auch als Kunst ernst genommen. Ich glaube, es war gestern oder vorgestern, da gab es in den Tagesthemen ein Bericht zu einem Film, der über Sprayer geht, und zwar in Berlin. Und der Bericht handelte davon, dass der öffentliche Nahverkehr in Berlin Einspruch erhoben hat gegen die Ausstrahlung dieses Films. Der Film, der behandelt eine Gruppe von Sprayern, die dann überfallartig zu fünft plötzlich in eine U-Bahn-Station gelaufen kommen und um sich dort zu verewigen oder des Nachts auf das Betriebsgelände gehen, um dort also U-Bahn-Züge oder S-Bahn-Züge zu besprayen. Das Ganze sah schon sehr generalstabsmäßig geplant aus. Sie hatten große Folien dabei, in die diese Schablonen reingeschnitten waren, kleideten diesen ganzen Waggon plötzlich zu mit dieser Plane und fingen dann an, mit fünf Mann in einem Affenzahn diesen Waggon zu verschönern, wenn man so will. Das Ergebnis, das fand ich schon gar nicht schlecht. Das muss man natürlich sagen dabei. Aber man kann natürlich auch sagen, nee, das ist ein krimineller Akt. Wenn gesprayt wird bei Privatleuten, das nicht ausdrücklich nicht wollen, und wo die Beseitigung auch sehr viel Geld kostet, dann denke ich mal, geht man zu weit. Bei den anderen Sachen ist es eine Grauzone.
Der hat ganz viele Sektionen, auch Teilbereiche so neben der Kunst, inwieweit Graffiti damit hineinpasst, das versuchen wir ja gerade so ein bisschen herauszufinden. Und ich glaube, Bernd, mittlerweile kann man in fast allen deutschen Großstädten zumindest Graffitis sehen.
Ja, mit Sicherheit. Berlin, Hamburg, München, aber ich denke auch Madrid sind nicht denkbar ohne Graffiti. In Malaga, Innenstadt, relativ wenig, ist mir jedenfalls aufgefallen. Die größte zusammenhängende Fläche, die ich eigentlich kenne für Graffiti, das war, glaube ich, früher die Berliner Mauer, zumindest auf westlicher Seite. Das war ja ein einziges, riesiges Gemälde, das sich da durch diese geteilte Stadt schlängelte. Heute gibt es noch die Eastside Gallery. Das ist der größte und bekannteste noch erhaltene Rest der Grenzanlagen der Berliner Mauer. Die eigentliche Grenze bildete an dieser Stelle die Spree. Und die Galerie befindet sich an der sogenannten Hinterlandmauer, die das Grenzgebiet nach Ost-Berlin hin abschloss. Auf dieser Mauer haben sich etliche Künstler ausgetobt und sie galt eigentlich als erstes gesamtdeutsches Kunstprojekt und wurde 1991 unter Denkmalschutz gestellt. Seitdem verblassen natürlich viele Werke und werden jetzt mühsam wieder restauriert. Ich möchte aber trotzdem, Peter, nochmal kurz auf den Begriff der Graffiti kommen. Woher kommt die Graffiti eigentlich? Welchen Ursprung hat diese Kunstrichtung? Und warum ist sie heute so, wie sie ist? Fangen wir doch mal ganz kurz bei der Höhlenmalerei an. Denn diese werden ja oft als erste Graffiti bezeichnet. Die ersten Abbildungen der Menschheit zeigen meist Tiere und Jagdszenen und menschliche Konturen oder sie zeigen einfache Handabdrücke. Diese Graffitis dienten aber nicht nur der Verschönerung von den kahlen Wänden, nicht nur als Dekor. Vielmehr wurden sie aus zeremoniellen und spirituellen Gründen angefertigt und sollten zu Jahrglück verhelfen oder die eigene Fruchtbarkeit mehren. Dieses letztere Anliegen, das findet man ja heute noch oft auf öffentlichen Toiletten, besonders in Kneipen oder an Autobahnraststätten. Warum spricht man heute nicht von Wandmalerei, sondern von Graffiti? Der Begriff dieses Wortes ist in der Renaissance zu finden, als sich von Italien aus eine ganz bestimmte Kraftputztechnik zur Fassadengestaltung herausbildete, die sogenannte Sgraffito. Dabei trug man zuerst einen dunkelfarbigen Putz auf die Wand auf. Darüber kam dann eine Schicht helleren Putzes, auf dem auch die Skizze gezeichnet wurde. Dann kratzte man entlang dieser Vorlage die obere Putzschicht ab und der dunkle Untergrund erschien. Häufig verwendete Motive, das waren meist Ornamente und Figuren. Es gab aber auch ermahnende und belehrende Inschriften sowie Themen der griechischen Mythologie und Geschichte. Das sollte vor allen Dingen den Hausherrn als Gelehrten ausweisen. Auf historischen Mauerwerken findet man heute noch private Zeichen und Namen, die dauerhaft belegen sollen, dass jemand an dieser Stelle gewesen sein muss. Das passiert heute ja auch noch, geritzt wird in Baumstämme. So kennen die sicherlich die meisten von uns dieses typische Liebesherz, oft mit einem Datum drin, oder zwei Initialen, die zu einem Herz verbunden sind oder nebeneinander gestellt werden. Eigentlich kann man festhalten, dass das spontane Anbringen von Symbolen oder Bildern oder Schrift im öffentlichen Raum die eigentlichen Wurzeln des Graffiti bezeichnen. Im antiken Athen war es Sitte, auf Tonscherben öffentlich Anklage gegen jemanden zu erheben. Und die Wände des im Ascheregen des Vesuvs untergegangenen Pompeji, das ja 79 nach Christus geschah, sind für Archäologen und Kunsthistoriker in dieser Sache eine wahre Fundgrube. Man hat dort Kritzeleien gefunden und Texte, Schmäh- und Sinnschriften, auch Anschläge für Wahlen bis hin zu anzüglichen Zeichnungen und so weiter. Das gab es hier reichlich. Später konnte man solcherlei anwenden, von Schenken oder Kerkern oder anderen öffentlichen Orten finden. Wir wissen ja auch noch, ich weiß es zumindest aus meiner Schulzeit, wir hatten noch eine Schulbank und auch dort gab es natürlich Schnitzereien drin. Eines der bekanntesten Zeichen an der Wand ist der in einer Linie gemalte Fisch. Zu Zeiten der Christenverfolgung im Römischen Reich benutzten Anhänger des Christentums dieses Symbol zur Identifikation untereinander. Es war eine Art Geheimzeichen. Im Italien des 14. Jahrhunderts war es verbreitet, Verurteilte und Hingerichtete auf Wänden des Gerichtsgebäudes oder anderer kommunaler Gebäude darzustellen, zum Teil verbunden mit der Art der Tötung oder ihrer Tötung. Und die Auftraggeber hierfür waren oft die Behörden selbst. Mit einer solchen Zeichnung war der Verlust der Ehre verbunden und die Schande wurde damit öffentlich gemacht. Aber es war natürlich auch eine Demonstration der Machtverhältnisse. Im alten Rom um 1500 war das Anbringen von Zetteln auf mit bissigen gegen die Obrigkeit gerichteten Versen am sogenannten Pascino, das ist also eine Statue, von der es heute nur noch Fragmente gibt, jedenfalls brachte man dort Zettel an und das war durchaus nicht ungewöhnlich. Es gab also immer eigentlich öffentliche Kummerkästen oder Wände voller Zettel mit Klagen, mit Gebeten und ähnliches. Auch hier nutzte man die Wand als Ventil, also als Fassade, um Mitteilungen, Witze, Verunglimpfungen oder Spott loszuwerden. Ich glaube, dass das bis heute benutzte schwarze Brett hier eigentlich seinen Ursprung hat. Die Häuser wurden natürlich auch zur Dekoration angemalt. Und vor allen Dingen in bestimmten Regionen Süd- und Mitteleuropas war das absolut üblich. Aber auch Künstler nahmen sich dieses Phänomens an. Seit der Französischen Revolution rückten Graffiti immer mehr ins Blickfeld. Diese berühmte Wandaufschrift Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit war damals sehr häufig zu sehen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Inschriften auf Wänden zum Mittel oder Ziel politischer Auseinandersetzungen werden können, ist die Signatur von dem Generalissimo Franco an der Wand der Universität in Salamanca. Es ist bei den Absolventen der Universität Tradition, sich an der Wand zu verewigen. Und das hat Franco natürlich damals auch gemacht. Und diese Inschrift des späteren spanischen Diktators ist bis heute immer wieder Ziel von Farbbeuteln. Man kann sagen, heutzutage bezeichnet man alle möglichen Kritzeleien und Ritzzeichen als Graffiti. Und seit Ende der 60er wird der Name als ein Überbegriff für, man kann sagen, jede subkulturelle Auf- und Inschrift verstanden.
Wir haben 16:05 und das ist ja auch die Zeit, wo wir am Donnerstag hier immer unsere Plattenkiste starten um 16 Uhr. Die kommt heute auch noch. Wir werden ein ganz klein bisschen später damit beginnen. Das machen wir aus gutem Grunde, denn wir haben noch einiges zu sagen zu unseren Themen in unserer heutigen prämierenden Kunststunde. Und Bernd, von dir haben wir einiges gehört zur Graffiti-Kunst. Und wir haben von dir auch vernommen, Graffiti hat es eigentlich schon immer gegeben. Zumindest gibt es Graffiti schon ganz lange, hat sich aber auch durchaus verändert. Haben sich zum Beispiel auch Materialien, Werkzeuge im Laufe der Jahre sehr verändert in dieser Graffiti-Kunst?
Naja, notgedrungen. Statt Griffel oder Kratzeisen, mit dem man heute im Beton nicht reinkäme, benutzt man natürlich Filzstifte oder Sprühdosen oder gar Airbrush, also Spritzpistolen. So ab 1968 kann man sagen, dass es eine neuzeitliche Graffiti gibt. Die ist also in New York entstanden, innerhalb der sozial schwachen und überwiegend schwarzen Bevölkerung. Diese ersten Sprayer stammten aus Brooklyn, aus der Bronx und Harlem. Man entwickelte individuelle Stile und man lag bald untereinander in einem Wettstreit um die beste Technik und um die größtmögliche Präsenz. Je größer die Gefahr entdeckt und wegen Sachbeschädigung angezeigt zu werden, desto mehr Anerkennung gab es in der Szene. Und langsam bildeten sich sogenannte Writer Crews heraus, das sind Gruppen von Sprayern, die sich regelmäßig treffen, um Erfahrungen und Techniken auszutauschen und die um Ruhm und Ehre innerhalb ihrer Szene kämpfen. Um möglichst populär zu werden, sprayte man dafür an den verschiedensten Orten. Selbst Busse und Bahnen wurden benutzt, was dann eine Menge Punkte für den Writer-Ruhm versprach. Das hat sich natürlich bis heute nicht geändert. Ganze Züge und U-Bahn-Stationen werden davon überzogen. Um zu beweisen, dass man selbst und kein anderer gesprayt hatte, hinterließ man schon damals immer sein Kürzel, sein individuelles Zeichen, den sogenannten Tag, T-A-G geschrieben, ein englischer Begriff. Und ab 1983 etwa kam die Sprühmode nach Deutschland. Und jede Stadt hat heute legale und viele illegale Graffitis. Manchmal sind das immer nur Tags, also diese Namenskürzel, und manchmal sind das richtig bombastisch konturierte und schrillfarbige Gemälde, die auch eine ganze Hausfront einnehmen können. Dann sind es aber meistens natürlich legale Arbeiten.
Wir werden gleich nochmal nach einer kurzen Pause auf einen ganz bekannten, ich glaube sogar den berühmtesten Vertreter der Graffiti-Szene zu sprechen kommen. Namen werde ich jetzt noch nicht verraten, das werde ich gleich dir überlassen, Bernd. Aber in deiner Zeit als Galerist in Deutschland, bist du da mal mit Graffiti-Kunst in Berührung gekommen?
Naja, als Betroffener erstmal, was ich auch vorhin erzählt habe, also dieses Fuck you an der Hauswand, die gerade neu gestrichen war, das war natürlich nicht so toll, aber es gab auch bei uns Graffiti, und ich habe einen Oberschüler kennengelernt, der diese Graffiti auch gemacht hat, und ich war also wirklich begeistert von dem, was er gesprayt hat. Das waren alles legale Arbeiten, also jetzt keine Schmierereien in Anführungsstrichen, sondern wirklich sehr, sehr schöne Sachen. So, und dann hatte ich ihn gefragt, ob es nicht möglich wäre, mal so eine Aktion zu machen, in der Galerie etwas auf Leinwand mal zu sprayen. Und er wollte sich über diesen Vorschlag halb totlachen. Das sei unmöglich, also das könne man auf Leinwand nicht machen. Und ich glaube eigentlich, er wollte ganz gerne in der Illegalität bleiben. Nicht? Vielleicht hätte man ihn auch verlacht, wenn er plötzlich sowas ganz legal in einer Galerie macht. Ein Garagentor war in Ordnung, so nach dem Motto, gib mir 1000 Mark, ich verschönere deine Garage. Aber in so einer Galerie, da war er nicht für zu begeistern.
Tja, in der Szene wäre er dann möglicherweise ein bisschen unten durch gewesen. Ich hoffe, wir sind nicht unten durch, wenn wir nochmal eine kurze Pause machen. Wir kommen zur heutigen Abschlussrunde unserer Kunststunde, und Graffiti ist ja ein großes Thema gewesen. Bernd, du hast jetzt noch ein paar Informationen für uns, und zwar zu dem, ich glaube, ich kann sagen, bekanntesten Vertreter des Graffiti. Wer ist das denn überhaupt?
Das ist vor allen Dingen jemand, der die Graffiti weiterentwickelt hat und damit Weltruhm erlangte, und das war der Amerikaner Keith Haring. Fast jeder kennt seine runden, lustigen Strichmännchen oder Konturmännchen, die durch angedeutete, so kurze schwarze Linien in Aktion versetzt werden und dadurch eigentlich lebendig werden. Man hat sie schon oft gesehen auf Postkarten, auf Plakaten, auf Plattencovern, auf Teetassen und Uhren, ohne vielleicht zu wissen, dass sie von Keith Haring stammen. Ich kann jedem nur mal empfehlen, den Namen bei Google, Bilder Google einzugeben oder auch auf YouTube. Dort wird man eine Fülle von Material, Anschauungsmaterial zu seinen Sachen finden. Also geben Sie ruhig mal ein, Keith Haring, K-E-I-T-H. Und Haring, H-A-R-I-N-G, also wie Hering, nur mit A statt E. Das lohnt sich wirklich, und Sie wissen dann vielleicht auch eher, wovon ich hier spreche. Keith Haring, der wurde 1958 in Reading geboren. Und er begeisterte sich schon sehr früh für Comics und zeichnete selbst. Und er begann 1976 dann in Pittsburgh eine Ausbildung zum Grafikdesigner, bricht aber diese Ausbildung dann ab, um nur noch künstlerisch zu arbeiten. Ab 1978 lebt er in New York, und wo er sehr begeistert an der lebendigen und vielfältigen Kunstszene teilnimmt. Er fängt dann auch an zu experimentieren, so mit Performances, mit Installationen, Collagen und auch mit dem damals neuen Medium Video. Ab 1980 folgt dann eine steile Karriere als Zeichner, als er beginnt mit weißer Kreide diese schwarzen, unvermieteten Werbetafeln der New Yorker U-Bahn zu bemalen. In den Jahren 1980 bis 85 zeichnete er mit sehr schnellem Strich hunderte seiner sogenannten Subway Drawings, also seine Untergrundzeichnungen. Oftmals schaffte er bis zu 40 Zeichnungen an einem Tag. Und diese Strichmännchen ziehen bald nicht mehr nur die Aufmerksamkeit der New Yorker U-Bahn-Fahrgäste auf sich, sondern auch der gesamten Kunstszene. Und so werden die Bilder bald farbig und Haring benutzt dann auch andere Untergründe. Zum Beispiel ab 85 malt er seine Figuren und Männchen auch auf Leinwand. Und sein internationaler Durchbruch, kann man sagen, erfolgte 82. Nach der ersten Einzelausstellung in der Tony Schaffresi Gallery in New York folgten im Verlauf der 80er Jahre über 100 weitere Gruppen- und Einzelausstellungen. Außerdem erhält er eine ganze Reihe von Aufträgen für den öffentlichen Raum, unter anderem auch eine Animation am Times Square in New York, und für die doch sehr bekannte Firma Swatch entwickelt er Uhren und gestaltet sie. Er war aber ein sehr cleverer Geschäftsmann und eröffnete im April 86 in Soho den Popshop. In diesem Laden verkauft er T-Shirts, Poster, Anstecker und viele andere Artikel, die er alle mit seinen Männchen gestaltet. Dann gründet er eine Filiale in Tokio. Man kann sagen, seine witzigen und sympathischen Utensilien treffen damals wirklich den Nerv der Zeit und werden zu einem ungeheuren kommerziellen Erfolg. Es ist aber natürlich nicht nur der kommerzielle Erfolg, sondern er entwickelt auch ein großes soziales Engagement, weil er es sich ja wahrscheinlich jetzt auch leisten kann. Und er nutzt seine Popularität oder die Popularität seiner Männchen, besser gesagt, für Botschaften, etwa zur Aufklärung vor der Krankheit AIDS oder gegen Drogenmissbrauch und für Anti-Atom-Demonstrationen. Und er arbeitet für das Kinderhilfswerk UNICEF und entwickelt dann zahlreiche Projekte für Kinder. Leider ist es so, dass er 1988 selbst an AIDS erkrankt und ein Jahr später gründete er noch die Keith Haring Foundation, die sich um diese sozialen Belange kümmert. Und er stirbt dann doch sehr früh, nämlich am 31.02.1990 in New York. Da ist er nur 31 Jahre alt.
Aber wir haben es vernommen, Bernd, wirklich ein ganz großer Künstler, und du hast das eben uns ja auch schon empfohlen, und ich glaube, wer Spaß daran hat und wer sich dafür interessiert, ruhig mal googeln, dieser Keith Haring, von dem gibt es wirklich tolle Sachen zu sehen.
So ist es, so ist es. Also es ist eine sehr eigene Zeichensprache, die er damals entwickelt hat, und ich denke auch die heutige Schilderwelt, wie wir sie im Verkehr kennen, ist ohne seine Zeichensprache, die er eigentlich entwickelt hat, kaum denkbar.
Und ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Kunststunde. Eine neue Sendereihe hier auf Radio Das Soll. Heute haben wir die Premierensendung gehabt. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, Bernd. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für viele ganz spannende und interessante Informationen. Also ich habe sehr viel gelernt. So ein paar Begriffe hat man gekannt, vielleicht das eine oder andere Mal gehört. Aber heute haben wir doch noch so einiges Hintergründliches dazu erfahren. Und mir hat das also sehr gefallen. Bernd, von dir gibt es eine Website. Du beschäftigst dich ja nicht nur in Bezug auf das Radio hier mit Kunst, hast das ja auch beruflich getan, auch das haben wir schon vernommen. Und dir ist es einfach auch ein Anliegen, Menschen auf Kunst neugierig zu machen. Und wer sich für Kunst, für Künstler interessiert, da gibt es von dir kreiert eine auch sehr informative Website.
Ja, diese Website hat die Anschrift www.andalusien-art.de. Sie können aber auch angeben andalusia-arte.com, was auch immer Sie wollen. Sie werden diese Website sicherlich finden, und ich hoffe, Sie finden dort auch einen Künstler, der Sie interessiert, denn es werden dort auf dieser Website mehrere Künstler mit ihren Arbeiten vorgestellt. Es gibt aber auch sehr viele Reisetipps und Ausflugstipps, die man unternehmen kann an einem Sonntag. Das sind keine langen Sachen, sondern Dinge, kleine Dinge hier in der Umgebung, die man bereisen kann. Also Kunst und Reisen findet dort auch irgendwie zusammen, und ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist.
Und irgendwie gehört es ja so ein bisschen auch zusammen, nämlich das Reisen und auch die Kunst, und auch viele der großen Künstler sind natürlich sehr häufig auf Reisen gewesen. Vielleicht kannst du einfach nochmal die Adresse der Website wiederholen, langsam, sodass dann jeder mitschreiben kann.
www.andalusien-art.com.
Die werden wir uns anschauen und einen entsprechenden Link zu dieser Seite gibt es auch immer auf der Radio-Website auf radiodersol.es. Bernd, vielen Dank für diese erste Kunststunde.
Ja, bitte schön.
Ich freue mich sehr auf die nächsten Kunststunden und wir haben uns geeinigt, dass wir hier immer am letzten Donnerstag des Monats zusammenkommen werden. In diesem Monat konnten wir die Zeit nicht mehr abwarten, wollten nicht den letzten Donnerstag, sondern den vorletzten Donnerstag nehmen. Aber für alle Kunstfreunde, die dürfen sich vormerken, dass wir...
26. habe ich jetzt gerade auf dem Kalender gesehen.
Genau.
26. Januar im neuen Jahr um 14.45 Uhr.
Genau, dann ist hier die nächste Kunststunde und dann immer am letzten Donnerstag des Monats. Bernd, vielen Dank für heute. Ich wünsche dir, wünsche euch, deiner Familie schöne Festtage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich friedliches und gesundes Jahr 2012.
Ja, das wünsche ich vor allen Dingen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Del Sol. Also auch von meiner Seite ein frohes Fest und einen guten Rutsch.